stehen bevor. Und es ist so, dass nicht nur in Deutschland, aber eben besonders in Deutschland auch die rechtsradikale AfD sehr gute Aussichten hat, sehr stark zu werden. Aber es ist ja kein rein deutsches Phänomen. Wie schätzen Sie die Aussichten der Rechtsradikalen ein und was bedeutet das für Europa?
Also wir haben dieses Jahr genau dieselbe Debatte, die wir schon vor 5 Jahren hatten. Schon vor 5 Jahren waren diese Rechtsradikalen zusammen und wir haben gesagt, wir müssen sie stoppen. Sie haben damals 2019 nicht die Stimmen bekommen, die damals schon in den Voraussagen ihnen angekündigt waren. Aber dieses Mal sieht es ja so aus, dass durch ganz Europa die Rechtsradikalen eigentlich die Anti-Europäer, wirklich die Anti-Europäer, am Drücker sind. Und man kann nur jetzt ein paar Wochen vor der Wahl warnen davor, dass diese Wahl wäre eine geglückte Wahl, unabhängig von der Wahl, von den Positionen der einzelnen demokratischen Parteien. Das ist nicht so wichtig, glaube ich. Wichtig ist, dass die Bürger in Europa verstehen, dass man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen darf, dass man die Werte, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, dass wir die schützen müssen. Und dass wir nicht in eine, ja, in eine Schlange kommen, wo am Ende des Tages die Europäische Union eigentlich nur noch eine Addition ist von nationalen Interessen. Wir haben in der Europäischen Union, die 6 Gründerländer, schon 58 Kompetenzen an Brüssel abgegeben, an die Europäische Union abgegeben, weil wir eine Gemeinschaft sind. Wir sind eine Union. Früher war das Gemeinschaft, heute ist das Union. Das darf man nicht vergessen. Und nur als Union hat Europa eine Chance, sich zu wehren gegen die Attacken, die auf der Welt von allen Seiten kommen und vor allem gegen die Attacken der Werte, die doch für unsere Kinder und Kindeskinder so wichtig sind.
Jetzt haben wir natürlich insbesondere Deutschland und Frankreich, die die wesentliche Rolle in Europa spielen. Heißt, wenn die beiden nicht kommunizieren, wenn die beiden nicht kooperieren, hat Europa insgesamt ein Problem. Im Augenblick haben wir diese Situation. Wie kommen wir jetzt da raus, dass dort, dass Macron und Scholz wieder auf eine Linie kommen und sich nicht in aller Öffentlichkeit widersprechen?
Sie haben jetzt die beste Gelegenheit. Es steht eine Staatsvisite an. Macron ist 3 Tage in Deutschland. Das ist genau das, was gebraucht wird, damit man sich vielleicht versucht, zwischen diesen 2 Mentalitäten, die 2 Persönlichkeiten, der Kanzler und der Präsident, dass man einen besseren Austausch hat. Ich glaube aber, man darf nicht jedes Mal jetzt Fieber bekommen, wenn es eine Debatte zwischen Frankreich und Deutschland gibt. Also wir sind Demokratien. Wir wissen, dass Frankreich, sagen wir mal, in der außenpolitischen Kultur oder in der außenpolitischen Strategie etwas anders tickt als Deutschland. Deutschland ist, sagen wir mal, durch die Bank ja eher transatlantisch, mit Ausnahme, was damals natürlich Schröder gemacht hat, und zu Recht beim Irakkrieg, während die Franzosen mehr auf ihre eigene Autonomie. Und woher kommt das? Sie sind Mitglied des Weltsicherheitsrats mit Vetorecht. Sie haben eine Atomwaffe. Sie sind bei allen Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, allen internationalen Institutionen, sind sie Gründungsmitglied. Und es gibt in Frankreich ein wenig die Meinung, dass Deutschland sehr wohl die Lokomotive ist in Wirtschaftsfragen, aber dass in außenpolitischen Fragen eben das Frankreich ist. Also man soll das nicht überbewerten, wirklich nicht, als Luxemburger zwischen den 2. Wir verstehen auch, wenn sich schrecklich aufgeregt wird in Deutschland oder wenn auch überzogen wird in Deutschland. Und wir verstehen auch diese Sticheleien manchmal, die aus Frankreich kommen. Aber bitte, Scholz und Macron, Deutschland und Frankreich, wollen nicht, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Und das ist das Wichtige.
So, ganz kurz kommen wir mal auf den Balkan, auf die mögliche Erweiterung Richtung Balkan. Seit 20 Jahren sind einige Länder quasi hingehalten worden. Es geht dann nicht wirklich weiter. Es gibt eine gewisse Frustration und es gibt auch eine Öffnung Richtung Russland und China. Was muss da jetzt geschehen? Auf dem Balkan öffnet man sich ja schon ganz klar mehr Richtung Russland.
Also Serbien war immer sehr angezogen von Russland, allein schon durch die Kirche auch. Die orthodoxe Kirche spielte eine kapitale Rolle. Das war auch die orthodoxe Kirche, die eigentlich gegenüber Kosovo, Serbien, eigentlich die Position diktiert hat. Das wird sehr viel mit Emotionen gearbeitet. Zweitens muss man sehen, Serbien, Sie haben ganz recht, 7 Millionen Einwohner, das ist das Herzstück des Balkans. Aber wenn man auf Serbien wartet, um voranzukommen, was die Erweiterung angeht, das wäre falsch, glaube ich. Wir haben den kapitalen Fehler gemacht, dieses Nordmazedonien, was ein Land ist, was seinen Namen geändert hat, um eine Chance zu haben, Mitglied der Europäischen Union zu werden. 3 Jahre lang hätten wir zugreifen können, wir haben das nicht gemacht. Wir brachten das nicht fertig und jetzt ist auch in diesem Land, in Nordmazedonien, geht der Zug in eine andere Richtung. Das ist schädlich für den ganzen Balkan, ist schädlich für die Europäische Union. Es gibt Länder, wo es extrem schwierig bleibt. Auch Kosovo, selbstverständlich. Kosovo, Serbien, dieser Dialog, der kommt nicht richtig zum Tragen. Bosnien-Herzegowina gibt es Lichtpunkte, aber der ist der Dodik, der in der Republika Srpska, der genau das Gegenteil macht von dem, was eigentlich sein müsste, damit wir das Land weiterbringen können in Richtung Europa. Es gibt dann natürlich Albanien und auch Montenegro, glaube ich, das ist machbar. Da sind auch Prozesse im Gange, die, glaube ich, können zu einem Resultat führen. Aber wir müssen wissen, dieser Balkan ist unser Garten. Wenn dort etwas geschieht, dann sind das nicht die Chinesen oder die Türken oder die Russen oder die Amerikaner, das sind wir Europäer, die da gerade stehen müssen. Darum, so schwierig es ist, selbstverständlich, ich habe das gesagt, Serbien ist sehr schwierig zurzeit, weil Serbien fast keine außenpolitischen Entscheidungen, die die Europäische Union trifft, mitmacht, weil sie tendiert ganz stark nach Osten. Das ist natürlich ein Problem. Ganz klar, man kann nicht darüber einfach hinwegsehen. Aber ich glaube, dass in der Europäischen Union wir nicht aufgeben dürfen, um auch mit Serbien zu schauen, dass man Serbien aber zu verstehen geht, dass die jungen Menschen in Serbien schauen nach Europa, schauen nicht, die gehen nicht nach Moskau, die schauen nicht nach Russland.
Also nur eine Zahl, was ist der Tipp, wann ist Serbien Mitglied der Europäischen Union?
Nein, das ist das Allerschlechteste, was man machen kann. 2005 habe ich wirklich geglaubt, ich habe das auch gesagt, 2015 sind all diese Länder in der Europäischen Union. Dann hat man von 2025 gesprochen, das ist morgen. Also man soll keine Zahl nennen, denn das geht schief. Man macht Hoffnungen und dann Enttäuschung.
So, jetzt gucken wir mal weiter Richtung Osten. Georgien ist EU-Beitrittskandidat. Gibt es da quasi ein Déjà-vu mit der Ukraine? Weil auch da in Georgien jetzt ja die Legislatur so ein bisschen Richtung russische Rechtsprechung, wenn man das so nennen möchte, geändert wurde. Und es gibt starke Demonstrationen beider Seiten. Wie ist die Einschätzung?
Es gibt vor allem eine ganz starke Demonstration, um europäisch zu sein, um dieses Gesetz nicht zu akzeptieren. Da ist die starke Demonstration von den jungen Menschen in Georgien und auch von normalen Bürgern in Georgien. Also was da dieser Ivanishvili macht, das ist der starke Mann in Georgien, sich anzukoppeln an Putin, das ist natürlich für dieses Land etwas, wo dieses Kandidatenstatus, was Georgien bekommen hat, das bricht zusammen. Das bricht zusammen. Und darum, mir tut das leid, ich kenne dieses Land ein wenig. Sie wissen, dass es ein Land ist, das genau wie Moldawien so einen Frozen Conflict hat und wo Teile des Landes von den Russen abgesperrt sind. Also ich sehe schwarz da. Aber man darf auch hier für die Menschen in Georgien, darf man nicht einfach die Tür zumachen. Man muss im Kontakt bleiben. Allerdings den Herrschern, den Verantwortlichen in Georgien klar sagen, dass sie in die falsche Richtung da fahren. Das ist so. Ich weiß nicht, mit der Ukraine. Sie wissen, in der Ukraine gab es in den letzten 20 Jahren so viele Verwicklungen. Das ist nicht zu vergleichen mit einem anderen Land, aber was natürlich zu vergleichen ist, dass die Influenz in der Ukraine unter Janukowitsch sehr, sehr stark war. Ja? Und das natürlich auch jetzt hier unter Ivanishvili in Georgien das auch der Fall ist. Und die Präsidentin, die ich persönlich sehr gut kenne, das ist eine, die war früher, 2005, als ich Außenminister wurde, war die Außenministerin, diese Französin, die natürlich auch georgische Nationalität hat, aber die hat ein Veto eingelegt, aber das Veto kann überstimmt werden vom vom Parlament. Dieser Ivanischwili hat eine große Mehrheit im Parlament und muss davon ausgehen, dass dieses Gesetz, wo dann jeder, der Hilfe bekommt aus dem Ausland als ein ausländischer Agent, und man weiß, was das in Russland heißt, das wird dasselbe heißen auch in Georgien. Das ist falsch, schlecht.
Im November sind die US-Präsidentschaftswahlen und es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Trump Präsident wird. Er hat bereits angekündigt, sollte er wieder Präsident werden, wird er den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden mit einem Deal, wie auch immer der aussehen mag. Wie könnte so ein Deal aussehen? Ist sowas überhaupt realistisch und was wären dann die Folgen?
Ja, also wenn das so ist, wie er sagt, und er hat das noch für ein paar Tage wiederholt, dann war der in 24 Stunden ein Deal mit Putin. Das heißt, Putin hat die Krim sowieso dann und den ganzen Donbass. Was mit dem, es sind ja dann noch 80% dieses Landes, die bleiben. Was damit geschieht, weiß kein Mensch. Ich glaube nicht, dass da ein Waffenstillstand unterschrieben werden wird oder dass ein Friedensabkommen unterschrieben wird. Das wird dann in der Luft hängen bleiben. Was geschieht mit dem Kernstück der Ukraine, Mitglied der Europäischen Union, Mitglied der NATO, ganz schwere Debatten, die dann anfangen, da muss Europa zusammenstehen, sonst zerreißen wir uns. Aber das Allerschlimmste ist natürlich, wenn Trump sowas macht, er kann das machen, ja, als amerikanischer Präsident, dass man da auch natürlich über den Kopf hinweg der Ukraine einen Frieden eigentlich imposiert, dass man einen Frieden von vornherein entscheidet, der aber nicht verhandelt wird, sondern der eben von diktiert wird, ein Diktatfrieden. Und das, glaube ich, das wird überhaupt zu keinem Resultat führen, da wird nur Putin darüber lachen. Und wir werden in einer Situation sein, als Europäische Union und darüber hinaus der ganze Westen, der darunter schwer zu leiden hat.
Gibt es irgendein Szenario, was positiv für Europa wäre, was realistisch ist?
Es gibt ein anderes Szenario, das hat aber nichts mit Trump zu tun. Das ist, wenn man es fertig brächte, einen Plan herzustellen, jetzt Mitte Juni in der Schweiz, wenn diese internationale Konferenz ist, wo ja auch Biden kommen soll und dann natürlich, wir wissen, dass China wahrscheinlich nicht kommt, Putin gar nicht kommt, aber dass man da, sagen wir mal, arbeitet, dass vielleicht auch an zwei Tischen die Ukrainer und die Russen irgendwie an einen Tisch kommen oder an zwei Tische kommen, dass indirekt wenigstens gesprochen wird. Man muss ganz klar wissen, dass die Ukraine weiter unsere Hilfe braucht, basierend auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Wenn sie keine Hilfe bekommen, und ich rede vor allem von Munition, um sich zu wehren, sie greifen ja nicht an. Sie werden angegriffen, sie müssen sich wehren. Das Verhältnis kennen wir, 1:5. Also das heißt, die Russen haben 5 und die Ukrainer haben einen Schuss. Und natürlich brauchen sie das, was jetzt Deutschland auch gemacht hat, aber brauchen mehr noch, Patriot-Systeme, um eben Luftabwehr zu garantieren. Das muss weitergehen, egal was geschieht in der Welt. Das muss weitergehen, dass wenn der Zeitpunkt kommt, ich hoffe, dass der kommt, wo verhandelt wird, dass die Ukraine nicht über den Tisch gezogen wird. Das heißt, über den Tisch gezogen wird, heißt, dass ein Diktatfrieden ihnen oktroyiert wird.